Ihr dürft gern wieder euch setzen. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch in Gottes Wort einzutauchen. Und ich möchte mich zu Beginn ganz herzlich bedanken, auch bei unseren Pastoren Markus und Nicole, für das Vertrauen. Sie wissen ja nicht, was ich euch heute erzähle. Wir senden euch ganz liebe Grüße in die Staaten. Das Haus steht noch, also ihr könnt entspannt euren Urlaub genießen. Während wir heute Morgen in eine ganz spannende Geschichte aus dem Alten Testament schauen wollen. Und Sandro hat es schon gesagt, ihr habt es gesehen, ich habe ein Laufband mitgebracht. Und ich richte mich hier oben kurz ein, solange könnt ihr euch überlegen, um welche Geschichte es denn geht. Wenn ihr Ideen habt, dürft ihr die gerne schon teilen. Falsch. Ich fange einfach mal entspannt an zu laufen. Hat irgendjemand noch eine Idee? Nee, auch nicht. Das habe ich nicht verstanden. Nein. Aber es ist nah dran, 40 Jahre später. Jericho, ja genau. Also wir wollen heute über Jericho sprechen. Und wieso ein Laufband? Naja, weil die Stadt ist gefallen, indem die Israeliten um die Stadt gelaufen sind. Und ich beginne mit einer kurzen Einordnung, wo wir uns denn befinden. Wenn du die ganze Geschichte nachlesen möchtest, dann kannst du das tun in Josua 6. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir befinden uns circa 1400 Jahre vor der Geburt Jesu. Und die Israeliten, sie waren aus der Wüste aus Ägypten ausgezogen und 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Und dann, kurz bevor sie das verheißene Land erreicht haben, ist Mose gestorben, ihr jahrzehntelanger Leiter. Und es gab einen neuen Leiter, Josua. Und Josua ist mit dem Volk über den Jericho gezogen in das verheißene Land. Und dort haben sie ihr Lager aufgeschlagen in Gilgal. Und von Gilgal aus haben sie auf die Stadt Jericho geschaut. Die Stadt Jericho lag im Jordantal. Sie war umgeben von Hügeln und sie war keine große Stadt. Also ihr könnt es ungefähr vergleichen mit der Fläche der Lichtenthaler Allee. Eigentlich kann man da gar nicht Stadt zu sagen. Aber die Größe war auch nicht das Entscheidende, sondern ihre Lage. Denn Jericho galt als das Tor zum Landesinneren. Es war wie ein Schutz für das übrige Bergland für die Kanaaniter. Und es lag auch an einer wichtigen Ost-West-Handelsroute. Außerdem galt Jericho als uneinnehmbar, weil es hatte eine ganz spezielle Befestigungsanlage mit hohen Mauern, mit einer doppelten Mauer sogar. Und die Kanaaniter waren davon überzeugt, dass Jericho von ihren Göttern beschützt wird. Wenn die Israeliten jetzt also Jericho einnehmen würden, dann würde das einerseits bedeuten, dass sie eine sichere Basis haben. Sie haben Zugang zu Wasser und zu fruchtbarem Boden. Auf der anderen Seite wäre das natürlich auch ein sehr abschreckendes Signal. Und es würde heißen, unser Gott ist größer als eure Götter. Und anhand dieser eindrucksvollen Geschichte möchte ich heute mit euch über heilige Hartnäckigkeit sprechen. Bevor wir gemeinsam mit den Israeliten um die Stadt ziehen, sollten wir klären, was Hartnäckigkeit überhaupt ist. Und zwar versteht man unter Hartnäckigkeit, dass man trotz Widerständen oder Rückschlägen an seinem Ziel, seiner Überzeugung oder seiner Haltung festhält. Synonyme sind Beharrlichkeit, Ausdauer, Standhaftigkeit. Und man ist bereit, aus seinen Erfahrungen zu lernen und seine Strategie gegebenenfalls anzupassen, wenn man merkt, dass es vielleicht nicht so gut passt, was man gerade macht. Aber dabei verliert man nie sein Ziel aus den Augen. Und der Unterschied zur Sturheit, der ist ganz, ganz wichtig in dieser Sache zu beachten, denn Sturheit bedeutet, dass man unflexibel und unbegründet an seiner Meinung festhält, auch wenn es neue Informationen gibt, die darauf hindeuten, dass man seinen Kurs ändern sollte. Zusammengefasst, Hartnäckigkeit ist Ausdauer mit Sinn und Lernbereitschaft. Sturheit ist das Festhalten an etwas ohne Einsicht oder Flexibilität. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn dann unsere Hartnäckigkeit heilig? Und das ist der Punkt, an dem wir richtig in die Geschichte der Eroberung Jerichos eintauchen. Wir sind hier im Lager der Israeliten in Gilgal und Josua steht da und er schaut auf Jericho. Und Josua, er wusste sehr, sehr viel über Kriegsführung, Kriegsstrategien, aber Die Israeliten hatten auch noch nie eine befestigte Stadt eingenommen. Sie hatten auch gar nicht die Waffen dafür. Also ich kann mir vorstellen, er stand da und hat sich überlegt, wie sollen wir das machen? Und plötzlich steht ein Mann vor ihm, ein bewaffneter Mann mit gezücktem Schwert. Und Josua kennt ihn nicht, also fragt er ihn erstmal, bist du eigentlich mein Freund oder mein Feind? Das ist erstmal gut zu klären. Und der Mann, er antwortet, weder noch. Ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Ja, und mit dem Ausziehen seiner Sandalen hat Josua sofort anerkannt, das ist nicht mein Kampf. Der Anführer der Herrscher des Herrn, er ist eingetroffen, um den Kampf zu kämpfen. Und Josua hat anerkannt, er ist nur der Diener und Gott kämpft den eigentlichen Kampf. Und so beginnt die Schlacht. Es gab niemanden in dieser Region, der noch nicht von den Israeliten gehört hatte, der von dem Auszug aus Ägypten noch nicht gehört hatte, den Wundern, die dieses Volk begleitet haben. Und die Leute hatten Angst. Und so schließt Jericho seine Tore und niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua, ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Während Jericho sich also kriegsbereit macht, weiß Josua, wir haben den Kampf schon gewonnen. Also alles, was er tun muss, ist das, was Gott ihm jetzt sagt. Ja, und was sagt Gott ihm? Er sagt, nimm 7 Priester, die nehmen ihre Hörner mit, dann nimmst du die Bundeslade und deine bewaffneten Männer und ihr lauft 13 Mal um die Stadt. Am Ende fangt ihr an zu schreien und dann werden die Mauern fallen. Also ich glaube, das dürfte für Josua erstmal ein bisschen komisch geklungen haben und nach keiner Kriegsstrategie. Aber was macht er? Er geht direkt zu seinem Volk und sagt, hey Leute, so nehmen wir die Stadt ein. Wir sind jetzt also an Tag 1 von 7. Die ersten 6 Tage ist das Volk einmal um Jericho gezogen. Und währenddessen wurden durchgehend von den Priestern die Hörner geblasen. Und die Umrundung von Jericho hat eigentlich auch 2 Gefahren dargestellt. Einmal, dass sie von den Bewohnern Jerichos ausgelacht werden, weil wie gesagt, es war wirklich keine Kriegsstrategie, mit der sie da ankamen. Und sie wussten ja auch nicht, wenn wir da drum rumlaufen, stürmen die vielleicht aus ihrer Stadt und überwältigen uns. Ich bin davon überzeugt, dass diese 6 Tage die Grundlage zum Sieg waren, weil sie eine Prüfung vom Volk waren, ob sie gehorsam sind. Gott hat geprüft, ob sie seinen Willen tun, auch wenn sie überhaupt nicht verstehen, was sie da eigentlich gerade machen. Und jetzt habe ich auch eine Prüfung für euch. Ich brauche nämlich einen mutigen und gnädigen Freiwilligen. Gibt es irgendjemand, der sich dazu berufen fühlt? Ihr braucht keine Angst haben, es wird nicht schlimm. Ah, da hinten. Perfekt, du darfst gerne hier nach vorne kommen und dich auf den Platz in der ersten Reihe setzen mit der Weste. Genau, gib dir mal einen Applaus. Du bist für den Rest der Predigt perfekt, du ziehst sogar an, super. Du bist ab sofort der Schiri dieser Predigt. Und zwar befinden wir uns jetzt am Morgen des 7. Tages. Das heißt, wir haben 7 Runden um Jericho vor uns. Und für jede Runde ist es deine Aufgabe, mir zu sagen, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Steigung wir um die Stadt laufen. Okay? Du gibst es Tabea weiter, sie sagt es laut. Perfekt. Genau. Also du darfst maximal bis 5 wählen, damit ich nicht so außer Atem komme und ihr mich noch verstehen könnt. Aber wir legen direkt los mit der ersten Runde am 7. Tag. Mach dich auf den Weg. Was darf ich einstellen? Bei beiden 1? Okay. Dann mache ich das einmal. Perfekt. Okay, das ist noch angenehm für die erste Runde. Mach dich auf den Weg. Das Volk Israel hat sich auf den Weg gemacht. Früh am Morgen haben sie alles vorbereitet nach den Anweisungen des Herrn. Sie haben sich in ihre Position gestellt und sie sind losgelaufen. Und ich will dich heute Morgen fragen, bist du schon losgelaufen? Hast du dich auf den Weg gemacht? Vielleicht befindest du dich auch schon mitten in der ersten Runde oder du stehst noch ganz am Anfang und weißt gar nicht, in welche Richtung du laufen sollst. Es gibt einen ganz tollen Vergleich und zwar: ein fahrendes Auto ist leichter zu lenken als ein stehendes. Wenn du dich also noch nicht auf den Weg gemacht hast, dann will ich dich dazu ermutigen, es heute Morgen zu tun. Die Entscheidung, im Vertrauen auf Gott loszulaufen, kann immer nur eine Entscheidung in die richtige Richtung sein. In Josua 1, Vers 9, als Gott Josua für seine Aufgabe beruft, da spricht er zu ihm: Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und diese Zusage, sie gilt genauso für dich und für deine Berufung in deinem Leben wie damals für Josua. Und es war schon die erste Runde, die ging recht schnell, die anderen werden noch härter. Bleib dran an Gott, Runde 2. Was darf ich dafür einstellen, Shiri? 3. Für Geschwindigkeit und für Steigung? Auch 3, ui. Jetzt wird schon interessanter. Also brauche ich euren Support auf jeden Fall für diese Predigt heute. Okay, wir sind bei 3 und 3. Also, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir sind gestartet und jetzt ist aber entscheidend, mit wem sind wir unterwegs? Und ein ganz wichtiges Detail in der Eroberung Jerichos ist die Bundeslade. Gott hat Josua ganz klar die Anweisung gegeben, dass die Bundeslade nach den bewaffneten Kriegern, nach den Priestern und vor dem übrigen Volk positioniert werden soll. Und dadurch hat sie den Mittelpunkt der Prozession dargestellt. Die Bundeslade, sie hat damals den Sitz Gottes auf der Erde repräsentiert. Und wenn das Volk Israel in eine Schlacht gezogen ist, dann haben sie die Bundeslade mitgenommen und dadurch gezeigt, Gottes Gegenwart ist mit uns. Und erst war die Bundeslade das Symbol für Gottes Gegenwart. Dann hat er 1400 Jahre später seinen Sohn auf die Erde gesandt, 100% Mensch und 100% Gott. Und das war ein Akt purer Liebe. Denn Gott hat jeden von uns erschaffen und er sieht jeden von uns mit einem Blick voller Liebe an. Und er hat Jesus gesendet, um dich und mich zu retten und uns ewiges Leben zu schenken. Und Jesus, er hat sich ans Kreuz nageln lassen, er hat alle Sünden getragen und ist gestorben für uns. In Johannes 10, da sagt Jesus, bezogen auf die, die ihm folgen: Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und vielleicht hörst du das heute Morgen so bewusst zum allerersten Mal und du weißt nicht, ob du in Gottes Hand bist. Dann will ich dir sagen, du kannst heute die Entscheidung dafür treffen und nach Hause gehen in der Gewissheit, dass du in Gottes Hand bist. Ich werde am Ende der Predigt Gelegenheit dazu geben. Und vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs. Und es gibt Zeiten, da bleibst du nicht an Gott dran. Da ist alles um dich drum lauter und wichtiger und du hast einfach keine Zeit für ihn. Und dir will ich sagen, es ist eben auch Teil der Gnade Gottes, dass egal wie wir an ihm dranbleiben, er bedingungslos und unabhängig davon an uns dranbleibt. Und in Jesaja 41, da bestätigt er das und sagt: Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ja, und Jesus, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist 3 Tage nach seinem Tod wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und als er zu Gott in den Himmel aufgefahren ist, da hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, der heute die Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde repräsentiert. Und wenn die Israeliten mit der Bundeslade in die Schlacht gezogen sind, dann mit diesem Mindset, weil Gott in unserer Mitte ist, haben wir schon gesiegt. Und durch diese Entscheidung, die wir treffen für Jesus, kommt der Heilige Geist in unsere Mitte. Und wir dürfen uns ein Beispiel nehmen an diesem Mindset, weil Gott in unserer Mitte ist, in meinem Herz lebt, an meiner Seite ist, kann ich in jeden Tag starten mit der Gewissheit, er hat schon gesiegt und er kämpft meine Kämpfe. Und er verspricht uns in Matthäus 28, 20: Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. die beste Entscheidung, die wir jemals treffen können, ist, an Gott dran zu bleiben. Und um das langfristig tun zu können, brauchen wir die Kraft und Weisheit des Heiligen Geistes. Aber auch unser persönlicher Zustand ist dabei extrem wichtig. Und damit kommen wir in Runde 3. Bleib dran an dir. Während du dir überlegst, wie wir das laufen, trinke ich kurz was. Okay, wie machen wir weiter in Runde 3? Eins in beiden. Das ist nett, die Schweißperlen rollen schon. Perfekt, das nehme ich an, danke. Also gut, Runde 3. Bleib dran an dir. Wir haben letzte Woche dazu eine ganz fantastische Predigt von unserem Ältesten Andreas Inhoff gehört, der darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, die Balance unserer körperlichen, geistlichen und seelischen Gesundheit zu wahren. Und auch Gott legt Wert auf unsere ganzheitliche Gesundheit. Er sagt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ich denke, wir alle wissen, was für einen Einfluss es auf unsere Lebensqualität hat, wenn einer der drei Bereiche nicht gesund ist. Und egal, welchen Bereich es bei dir heute Morgen vielleicht betrifft, es gibt tolle Spezialisten, Ärzte, Angebote, zum Beispiel auch hier Sozo, die dir helfen, wieder völlig gesund zu werden. Und es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen, denn die negativen Auswirkungen des Schweigens und Verdrängens sind kein Vergleich zu den positiven Auswirkungen, die eine Genesung mit sich bringen wird. Ich wiederhole nochmal vom Anfang, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und diesen Satz, den hat Gott zu Josua im Kontext seiner Berufung gesagt. Und auf das Thema Berufung wollen wir jetzt in Runde 4 eingehen. Bleib dran an Gottes Vision für dein Leben. Shiri, du darfst noch mal. 2. In beiden? Okay. Auch gut. 2 und 1. Passt. Alright, bleib dran an Gottes Vision für dein Leben. Ich möchte diese Runde nutzen, um euch ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Und zwar habe ich mit 18 entschieden, dass ich mein Leben Jesus geben will. Und in dem Zug habe ich auch das erste Mal vom Thema Berufung gehört. Und ehrlich gesagt hat mich das ziemlich unter Druck gesetzt und überfordert, weil ich dachte, ich muss dafür irgendwas können. Bis ich verstanden habe, dass ich eigentlich gar nichts können muss. Das Einzige, was ich tun muss, um meine Berufung zu erkennen und hineinzuwachsen, ist es, mich von Gott gebrauchen zu lassen und seinen Willen zu tun. Und es ist ein riesiges Privileg, wenn Berufung und Beruf eins sind. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Wir waren letztens auf eine Hochzeit eingeladen und die Traurede wurde von einem Ehepaar gemacht. Wir haben uns danach mit ihnen unterhalten. Und sie haben gesagt, ja, das ist so unsere Leidenschaft, unser Herz, aber wir haben halt auch noch normale Jobs und genug Geld nach Hause zu bringen. Und so ist es wahrscheinlich bei vielen. Aber ich finde es gleichzeitig auch so schön, wenn man dann mitbekommt, beobachten kann, wenn das eins wird, Berufung und Beruf. Ich denke da zum Beispiel an Maripas, die jetzt dieses Wochenende nach Berlin zieht und sie ist geboren, Gastgeberin zu sein und jetzt vereint sich das in ihrem Vollzeitjob, wo sie ein christliches Café leiten und aufbauen darf. Und auch bei mir, nachdem ich mich auf den Prozess eingelassen habe und Gott darum gebeten habe, mir seine Vision für mein Leben zu zeigen, ja, da hatte ich das Glück, dass es eins wurde mit meinem Beruf und ich dieses Jahr mein Theologiestudium beginnen durfte. Und ich war letztens spazieren und da kam es zu einem Schlüsselmoment in meinem Leben. Ihr müsst wissen, letztes Jahr um diese Zeit ungefähr, da habe ich Gottes Vision für mein Leben erkannt und dieser ganze Bewerbungsprozess für das Studium ging los. Und ich wusste aber, aufgrund der Fristen kann ich frühestens ein paar Monate später starten. und es hat mich extrem gestresst. Also ich bin jetzt 25, verheiratet und wir machen uns schon auch so Gedanken, okay, wann wollen wir Kinder haben, wir wollen junge Eltern sein. Ja, so mit 28 kann man mal mit dem ersten Kind anfangen. Ja, jetzt habe ich mich aber für ein Studium beworben, das mindestens 4 Jahre eher länger geht. Und ihr merkt, da geht die Rechnung eigentlich schon nicht auf. Und dann saß ich da in dem Vorstellungskurs fürs Studium und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, Leute, könnt ihr bitte schneller reden? Ich brauche meinen Kurs, ich muss jetzt anfangen, damit ich zeitlich alles schaffe, damit es irgendwie funktioniert. Und dieses ganze Thema Kinderwunsch, Studium, berufliche Laufbahn, Gottes Vision für mein Leben, es hat mich einfach so in Unruhe versetzt. Und dann war ich eben vor einiger Zeit so entspannt gestresst spazieren. Und da hat Gott ganz klar zu mir gesprochen und er hat gesagt, you don't need a plan because I gave you a vision. Du brauchst keinen Plan, denn ich habe dir eine Vision gegeben. Und es traf so ein bisschen mein deutsches Planerherz, weil ich liebe es, Pläne zu machen und ich liebe Struktur. Und ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist, Pläne zu machen. Aber Gottes Blick auf unser Leben übersteigt dieses menschliche Pläne machen um ein weites. Und ja, es ist gut, sich zu überlegen, wie könnte es grob aussehen, aber immer mit der Flexibilität im Herzen, hey, Gott, hast du vielleicht eine ganz andere Richtung für mich vorgesehen? Und er hat eine ganz andere Zeitrechnung in all dem. Viel wichtiger ist es also, dass wir die langfristige Vision von Gott in unserem Leben im Blick haben. Und so war es auch bei den Israeliten. Josua wusste, worauf er schauen muss, und zwar auf das Heer Gottes, das an den Seiten der Israeliten den tatsächlichen Kampf gekämpft hat. Und das ist es, was eigentlich heilige Hartnäckigkeit beschreibt. Die übergeordnete Vision im Blick behalten, während man den Weg dorthin von Gott lenken lässt. Und wenn es seine Vision für dein Leben ist, die du als übergeordnetes Ziel im Blick hast, dann wird er deinen Weg dorthin auch sicher lenken. Es kommt weniger darauf an, ob wir da mit unserem menschlichen und deutsch geprägten Blick immer in Ordnung und in unserem Plan drin sind. Vielleicht auch, ob du das machst, was von dir erwartet wird. Vielmehr zählt, wo wir am Ende ankommen. Und darin will Gott uns Gelassenheit schenken, so wie es auch bei mir getan hat. Und das ist die Grundlage für die nächste Runde. Und damit willkommen zu Runde 5. Bleib dran in jeder Situation. Schiri, wie geht's weiter? 1-1. Schwitze ich so sehr. Das ist sehr gnädig. So. Okay. Also ich liebe die Bibel, weil sie uns so ein authentisches und ehrliches Bild zeichnet. Uns wird kein rosa-roter Ponyhof versprochen in einem Leben mit Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass unter den 10.000 Israeliten, die da um Jericho liefen, einige dabei waren, die nach 10 Runden nicht mehr so motiviert waren wie am Anfang. Also vielleicht haben sie begonnen, an der Strategie Gottes zu zweifeln. Vielleicht waren sie auch genervt, weil die Bewohner Jerichos sie ausgelacht haben. Oder sie waren einfach müde vom frühen Aufstehen und vom Laufen. Und ich brauche euch das nicht zu sagen, es ist nicht immer einfach im Leben. Jeder von uns geht durch Erfolge und durch Herausforderungen. Das Entscheidende ist, wie wir damit umgehen. Und im Erfolg ist es einfach, Gott zu loben. Gleichzeitig vergisst man aber vielleicht auch schnell, dass er verantwortlich für den Erfolg ist. Aber auch darin brauchen wir ihn, denn auch im Erfolg bleiben wir immer noch Sünder. Und in den herausfordernden Zeiten, da ist es nicht immer so einfach, Gott zu loben und ihm zu danken. Und ich bin so dankbar, weil es gibt zahlreiche Stellen in der Bibel, die genau diese Verzweiflung ausdrücken. Beispielsweise in Psalm 10, da sagt David, Herr, warum bist du so fern? Warum verbirgst du dich, wenn ich dich am nötigsten habe? Oder Hiob, der sagt, ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Aber das Tolle ist, sowohl der Psalmist David als auch Hiob, sie entscheiden sich letztendlich trotzdem, Gott zu loben. Ihr alle kennt den Satz, den Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und David, der schreibt, ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Wir sehen, ich will, es ist eine aktive Entscheidung. und wie wir mit unseren Lebenssituationen umgehen, das hat auch Einfluss auf unser Umfeld. Und damit sind wir schon in der vorletzten Runde. Bleib dran an deinen Mitmenschen. Schiri? 2 und 1. Perfekt. Die vorletzte Runde, Runde 6. Wisst ihr, ich liebe das Motto unserer Kleingruppen. Gemeinsam ist besser als einsam. Und genau das, das schreibt auch König Salomo. Er sagt, 2 haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aushelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich 2, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, einander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine ist, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. 2, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Wo stehen wir also in der Eroberung Jerichos? Wir sind in Runde 6 und ich glaube, die Spannung war kaum noch auszuhalten. Die Israeliten hatten schon 6 Tage hinter sich und sie wussten, in der nächsten Runde sollen die Mauern fallen. Und ich bin sicher, sie haben sich innerlich schon bereit gemacht auf das, was Josua ihnen gesagt hat. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Jetzt stellen wir euch mal vor, die Israeliten kommen in die 7. Runde, die Priester blasen die Hörner und dann fängt eine Person an zu schreien. Ich glaube, das wäre ziemlich peinlich gewesen und die Wirkung hätte es auch nicht gehabt. Sie mussten als ganzes Volk, als Einheit zu diesem Siegesgeschrei anstoßen. Wir können unser Leben nicht alleine bewältigen. Wir brauchen uns einander. Also allein dieses Laufband hier auf die Bühne zu bringen, alleine wäre das niemals möglich gewesen. Wir brauchen einander. Und vielleicht sitzt du hier und du denkst, ja, ich bin aber eigentlich ganz alleine und ich habe niemanden in meinem Leben. Dann bist du hier genau richtig, weil Gemeinde ist Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft funktioniert keine Gemeinde. Kein Gottesdienst ist möglich ohne Gemeinschaft, ohne Teamwork. Und unsere Kleingruppen sind beispielsweise ein ganz wunderbarer Ort, um Menschen kennenzulernen, um Freundschaften aufzubauen und dieses göttliche Prinzip der Gemeinschaft zu leben. Denn unsere Beziehungen, sie beeinflussen extrem, wie unser Leben aussieht. Nicht umsonst sagt man, dass man am Ende die Summe der 5 Personen ist, mit denen man seine Zeit verbringt. Vielleicht gibt es aber auch eine Person, an die du jetzt gerade denken musst. Und der Kontakt zu ihr wurde schleichend immer weniger, aber eigentlich weißt du, sie braucht mich eigentlich gerade. Sie braucht gerade meine Freundschaft, meine Gemeinschaft. Dann will ich dich ermutigen, dass du den Schritt auf sie zumachst. Auch wenn es Mut kostet. Es wird einen positiven Einfluss auf dein und auf ihr Leben haben. Ich kann es langsam kaum noch erwarten und wir haben es auch endlich geschafft. Wir sind in Runde 7 angekommen. Ein letztes Mal, Schiri, wie gehen wir die letzte Runde an? 3 und 3. Puh. Kommt, gebt unseren Schiri mal einen Applaus. Du hast es sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Die Israeliten, sie laufen das 13. Mal um die Stadt. Und was passiert dann? In Josua 6,20 steht, die Priester bliesen die Hörner. Und als die Israeliten das hören, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Die Israeliten, sie erlebten an diesem Tag ein riesiges Wunder. Es war ein Zeugnis von Gottes Größe, von Gottes Treue, von seiner Herrlichkeit, nicht nur für die Israeliten, sondern auch für die Kanaaniter. Und wie haben sie das geschafft? Wie können Gottes Verheißungen in deinem Leben Wirklichkeit werden? Durch Glauben. Und woher weiß ich das? Es steht in Hebräer 11, Vers 30. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Die Israeliten, sie haben Gottes Anweisungen gehorcht, obwohl es in erster Linie keinen Sinn gemacht hat in ihrem menschlichen Denken. Sie haben ihren Glauben in seine wundertätige Kraft gesetzt und sie hatten einen Glauben, der die ewigen Wirklichkeiten im Blick hatte. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich will dir heute Morgen sagen, vertrau auf die geistlichen Tatsachen und schau nicht nur auf die sichtbaren Umstände. Und hab Geduld, denn Gottes Verheißungen werden genau zum richtigen Zeitpunkt ins Sichtbare kommen. Und es berührt mein Herz so sehr, dass Josua kurz vor seinem Tod gesagt hat, nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Sie trafen alle ein. Gott ist über alle Maßen treu und er liebt jeden von uns so, so sehr. Und wir wollen uns jetzt einen Augenblick Zeit nehmen, um mit Gott ins Gespräch zu gehen. Ihr könnt eure Augen dafür schließen. Und vielleicht hast du schon während der Predigt gemerkt, dass Gott dich in etwas auf deinem Leben, in deinem Leben aufmerksam machen möchte. Vielleicht hat er dir Situationen gezeigt, in denen du mit Sturheit drin bist und nicht mit Hartnäckigkeit. Vielleicht gibt es eine Entscheidung, die du vor dir herschiebst. Vielleicht ist es auch die Beziehung zu ihm, die eingeschlafen ist. Vielleicht sitzt du hier und du hast die Hoffnung für dich selbst aufgegeben. Du glaubst nicht mehr dran, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und wie Hiob siehst du kein Ziel für dein Leben, auf das du schauen kannst. Vielleicht fehlt dir wirklich der Sinn, für den es sich überhaupt lohnen würde, zu kämpfen. Vielleicht läuft dein Leben aber auch super, aber in all deinen Erfolgen hast du Gott vergessen. Oder du siehst ihn gar nicht mehr, weil der Berg deiner Herausforderungen einfach zu groß vor dir ist. Vielleicht lähmen dich auch Verletzungen aus Beziehungen oder du flüchtest dich in ständige Gemeinschaft, um dich nicht mit dir selbst beschäftigen zu müssen. Egal was es ist, Gott will in deinem ganz individuellen Thema heute Morgen Erneuerung und neue Hoffnung schaffen. Und wenn es ein Thema bei dir gibt, wo du dich nach Gottes Eingreifen sehnst, dann streck einfach kurz deine Hand aus und gib Gott ein Signal. Ich will, dass du eingreifst und wir wollen gemeinsam dafür beten. Und Jesus, ich danke dir von Herzen für all die Menschen, die hier sind, Jesus. Danke, dass du ihre Herzen siehst. Danke, dass du ihre Situation siehst, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du an ihrer Seite bist und nicht von ihnen weichst. Und Jesus, ich spreche deinen Sieg aus in jedes dieser Leben. Ich spreche neue Hoffnung hinein. Jesus, du hast gesiegt und keine Herausforderung ist zu groß für dich, keine einzige. Jesus, ich bete, dass du die Herzen erfüllst mit neuem Mut, mit neuer Kraft an Körper, Seele und Geist, Jesus. Du bist so, so viel größer als diese Situation. Und wenn du hier bist und du weißt nicht, ob du in Gottes Armen bist, dann gibt es jetzt die Gelegenheit, sich dafür zu entscheiden. Er lädt dich ein, in seine offenen Arme zu kommen. Und alles, was du dafür tun musst, ist ein Schritt auf ihn zu und er rennt den restlichen Weg. Und wenn du das bist und du willst ein Leben mit Jesus und es ist kein rosaroter Ponyhof, aber es ist in einer anderen Dimension, denn sein Heiliger Geist ist an deiner Seite. Und wenn du dieses Leben willst mit Jesus, dann streck kurz deine Hand dem Himmel entgegen. Danke. Und wir wollen gemeinsam als Gemeinde mit euch beten. Ihr dürft gerne dafür aufstehen. Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke, dass du mich mit liebendem Blick ansiehst. Danke, dass du treu an mir bleibst. Danke, dass du eine Zukunft für mich hast. Danke, dass ich in deine Arme laufen darf. In deine sicheren Hände lege ich mein Leben. Vergib mir, Jesus, all meine Schuld. Du bist mein König. Du bist mein Herr. Von dir will ich mich leiten lassen. Auf dich will ich schauen. Dir gebührt alles Lob und alle Ehre. Amen.